Jesus hat alle Macht im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Jesus hat den Teufel besiegt, ein für alle Mal. Ja? Und Jesus ist der, der befreit. Jesus ist der, der wirklich frei macht. Jesus sagt, er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dazu ist Jesus auf diese Erde gekommen. Und ich möchte eins sagen, Jesus rettet heute noch. Jesus möchte dich heute retten. Jesus möchte dich vom Tod befreien und dir ewiges Leben geben, so wie wir das gerade hier in diesem Stück gesehen haben. Vielen, vielen Dank an die Tanzgruppe, an Yeshua's Call und alle, die mitgemacht haben. Ja, Jesus ist auferstanden und er rettet. Und ich weiß nicht, ob dir das was bedeutet, dass Jesus wirklich rettet, dass Jesus neues Leben gibt. Ich persönlich bin zweimal vom leiblichen Tod gerettet worden. Ja, einmal, da war ich ein kleiner Bub und war auf dem Bauernhof unterwegs und eine riesige Maschine wollte auf mich drauf stürzen. Und glücklicherweise ist meine Mutter dazwischen gesprungen, hat ihr Leben riskiert, hat sich auch den Arm gebrochen. Bei mir ist immer noch eine Narbe am kleinen Finger übrig geblieben, aber sie hat mir das Leben gerettet. Erst letzten Sommer war ich im Meer schwimmen und konnte nicht mehr an Land, weil die Wellen so hoch waren. Ein guter Freund von mir kam und hat mich gerettet. Und beide haben eigentlich mein Leben nur verlängert. Und darüber bin ich ihnen schon mega, mega dankbar. Aber es gibt einen, der mich auch gerettet hat. Und er hat nicht nur mein Leben hier auf dieser Erde etwas verlängert, sondern die Perspektive, die ist viel, viel, viel größer. Und das war Jesus. Und das ist Jesus. Jesus hat mich vom Tod errettet. Jesus hat mir ewiges Leben gegeben. Und nicht nur die Perspektive in die Ewigkeit, sondern genauso auch hier auf der Erde wirkliches Leben. Und das kam auch hier in diesem Stück zum Ausdruck. Jesus ist der, der uns wirkliches, ewiges Leben gibt. So, wir haben hier einen Vers stehen. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Und das steht genauso auf der Einladungskarte, die du vielleicht bekommen hast oder die du hier gesehen hast. Und ich möchte diesen Vers komplett vorlesen. Er steht in dem Johannesevangelium, Kapitel 11, Vers 25. Und da heißt es, Jesus spricht zu ihr, zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Glaubst du das? Das war die Frage, die Jesus an Martha stellt. Und in dieser Situation war Jesus schon auf dem Weg nach Jerusalem, wo er dann selber am Kreuz gestorben ist und anschließend nach 3 Tagen auferstanden ist. Und wir sind heute hier, um die Auferstehung Jesu zu feiern. Heute Morgen haben wir das schon früh morgens um 7 Uhr drüben auf dem Österberg gemacht, sind viele zusammengekommen und wir haben gerufen, Jesus ist auferstanden und haben den Auferstandenen angebetet. Ja. Und das ist genauso auch das Zeichen hier von der Taufe. Jeder einzelne Täufling hat sein altes Leben niedergelegt und ist mit Jesus neu auferstanden. Und das, was damals geschah, vor 2000 Jahren mit Jesus, das hat heute noch einen Impact auf unser Leben. Gerade da, wo du dich vielleicht fragst, was hat das eigentlich mit mir zu tun? In Johannes 11, Vers 25, was wir gerade gelesen haben, sind die Worte Jesu in einer ausweglosen Situation an diese Martha gerichtet. Deren Bruder ist vor 4 Tagen gestorben. Und es gab in ihrem Leben keinen Funken Hoffnung mehr, dass ihr Bruder, ihr Lazarus, wieder zum Leben kommt. Er war schon 4 Tage tot. Warum? So zur Zeit von Jesus sind manchmal Menschen, ich sag's mal, in einem komatösen Zustand beerdigt worden und sind dann im Grab wieder aufgewacht. Und um solche dramatischen Situationen zu verhindern, hat man meistens 3 Tage gewartet, um wirklich sicherzustellen, dass die Person auch tatsächlich gestorben ist. Bei Lazarus war es nunmehr 4 Tage her, als sein Tod festgestellt wurde. Er war wirklich tot. Doch Jesus kam zu ihm nach diesen 4 Tagen. Und dann ein paar Verse weiter lesen wir, wie Jesus ihn aus diesem Grab herausruft. Ja, zuerst haben sie den Stein weggetan und dann lesen wir in Johannes 11, Vers 43 und 44. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Und Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. So, wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann ist er das wirklich. Dann ist er nicht nur selber vom Tod auferstanden, sondern er hat noch vor seinem Tod eben Lazarus vom Tod zum wirklichen Leben hervorgebracht. Und ihr könnt euch vorstellen, was damals los war. Viele, viele Menschen sind dorthin geströmt, wollten von Jesus hören. Aber Jesus war eben auch schon auf dem Weg nach Jerusalem und er wusste ganz genau, was da eben an Ostern passieren würde. So, Lazarus konnte nicht vom Tod und vom Grab festgehalten werden, eben geschweige denn von diesen Grab- und Schweißtüchern. Er erlebte wirklich die Auferstehung und die Befreiung durch Jesus Christus ganz persönlich. Doch was hat es mit uns zu tun? Keiner liegt gerade im Grab, hoffentlich. Ja. Unser Herz schlägt, wir atmen. Und dennoch kann es sein, dass es eine Gefangenschaft in unserem Leben gibt, aus denen uns Jesus heute herausruft. So wie er den Lazarus herausgerufen hat und so wie wir es auch vorhin hier in den Zeugnissen gehört haben, wie Jesus wirklich aus Gefangenschaft uns herausruft. Und die Frage ist, wie können wir diese Auferstehungskraft Jesu erleben? Und das möchte ich dir anhand der Jünger zeigen. Auf der Konferenz, die wir gerade hatten, haben schon viele gehört, dass die Jünger am Ende vor der Kreuzigung versagten. Und zwar gnadenlos versagten. Die 3 Jahre mit ihm unterwegs waren, jeden Tag bei ihm waren, seine Lehren gehört haben, die Wunder gesehen haben, auf einmal ging alles schief. Der eine verrät Jesus und bringt sich um. Der nächste verleugnet Jesus und alle anderen fliehen von ihm. Sie hauen ab, sie suchen das Weite. Und zu dem Versagen der Jünger kommt noch der Tod Jesu hinzu, als er am Kreuz gestorben ist. Das heißt, ihr Rabbi, ihr Meister, so nannten sie ihn, ist auf einmal tot. Und gerade noch hatten sie einen triumphierenden Einzug nach Jerusalem, den Palmsonntag, Kleider, Palmzweige, alles wurde niedergelegt. Ja, mit Hosianna sind sie nach Jerusalem eingezogen. Und jetzt ganz plötzlich alles vorbei. Und diese Jünger Jesu, die waren niedergeschlagen, die waren frustriert, die waren hoffnungslos, die waren schwermütig, die waren depressiv, die hatten keine Perspektive mehr. Sie waren voller Angst. Was wird ihnen jetzt passieren? Werden sie genauso gefangen genommen wie Jesus selber? Und sie waren in dieser Gefangenschaft ihrer Gefühle und Empfindungen. Und von dieser Gefangenschaft können wir ganz konkret in der Bibel lesen. Zuallererst verstanden sie nicht, was da gerade in Jerusalem passiert es. Wir lesen es in Johannes 20, Vers 9. Da heißt, sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsste. Also sie haben das nicht kapiert, dass Jesus, der jetzt gestorben ist, auch auferstehen wird. Obwohl sie so eng mit Jesus zusammenleben, hatten sie keine Offenbarung aus dem Wort Gottes. Und sie konnten diese Situation nicht geistlich richtig einschätzen. Und so geht es vielen Menschen. Sie verstehen nicht, warum, was um sie herum abgeht, was um sie herum passiert, eben obwohl vielleicht Gott schon ganz konkret in die Situation hineingesprochen hat. So, das Zweite, sie konnten nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Es war eben so, dass ganz früh morgens ist die Maria aus Magdala, die ist direkt zum Grab gegangen. Und sie hat gesehen, dass der Stein weggerollt war und dass Jesus nicht mehr in diesem Grab war. Und sie hat gedacht, irgendjemand hat den Leichnam geklaut. Und irgendwann taucht Jesus hinter ihr auf. Und sie dachte, es wäre der Gärtner. Aber als Jesus dann ihren Namen ruft, Martha, da dreht sie sich um und sagt, Rabbi, Meister. Und sie wusste, dass Jesus vor ihr stand. Und voller Begeisterung natürlich ist sie zu den Jüngern gerannt und hat gesagt, ey, ich habe den Jesus gesehen. Er ist auferstanden, er lebt. Aber die Jünger, alle 11, konnten das nicht glauben. Sie glaubten nicht, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und wir lesen das hier in Markus 16, Vers 11. Und als diese Jünger hörten, dass er lebe und vor ihr gesehen worden war, glaubten sie es nicht. Sie glaubten es nicht, dass Jesus auferstanden war. Und dann offenbart sich Jesus zwei Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Und auch die kommen zu den Jüngern zurück und sagen, hey, wir haben den Auferstandenen gesehen. Und wir lesen das dann in Markus 16, Vers 13. Und diese gingen hin und verkündigten es den Übrigen, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Also da war wie eine Glaubenssperre in ihrem Leben. Und Thomas, der Jünger, der bringt das Ganze doch auf die Spitze. Und von ihm lesen wir in Johannes 20, Vers 25, weil er war eben nicht dabei, als sich Jesus das erste Mal den Jüngern offenbarte. Und die Jünger sagten, hey, wir haben den auferstandenen Jesus gesehen. Und dann lesen wir hier, das sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in die Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Also das war nicht nur ein bisschen Unglaube, sondern das war so gefangen in Unglauben und in Hoffnungslosigkeit, dass sie sich das überhaupt nicht vorstellen könnten, dass Jesus auferstanden ist. Und dann lesen wir, als Jesus sich ihnen offenbart, dass Jesus über ein hartes Herz zu ihnen spricht. Das ist der dritte Hinderungsgrund. Ja, Markus 16, Vers 14. Danach offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch saßen und tadelte ihren Unglauben. Und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatte. Ja, das heißt, Jesus hat es direkt angesprochen, hat gesagt, ey, euer Unglaube, euer hartes Herz hat euch davon abgehalten, das zu glauben, was passiert ist. Und ich möchte euch nur kurz zum Verständnis geben, um uns das vielleicht so ein bisschen einzuordnen, warum die Jünger so gefangen waren in Unglauben. Für sie machte alles keinen Sinn mehr, als Jesus gestorben war. Was in gewisser Sicht auch menschlich irgendwo verständlich ist. Und Paulus spricht genau über diese Situation im Korintherbrief. In 1. Korinther 15, Vers 14 bis 19, da lesen wir, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Und vergeblich auch euer Glaube. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Paulus sagt ganz eindeutig, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann macht der ganze Glaube, all das, was die Jünger gehört haben, alles, was sie erkannt haben, keinen Sinn. Und so wie Paulus es hier beschreibt, die Elendsten unter allen Menschen, so haben sich die Jünger gefühlt. Alles war vorbei, sinnlos und nichtig. Und vielleicht ging es dir ähnlich schon mal. Du hast dich so gefühlt, warst auch irgendwie gefangen, sinnlos, hoffnungslos, hilflos, ohne Perspektive, schwermütig, überfordert, sorgenvoll, Angst. Vielleicht ging das dann sogar noch weiter in Alkohol, Zigaretten oder Drogen. Aber diese Gefangenschaft muss nicht sein. Jesus ist der, der wirklich frei macht. Und ihr Lieben, die Jünger hätten es besser wissen können. Weil Jesus hat seinen Tod und seine Auferstehung dreimal angekündigt. Erstens in Matthäus 16, Vers 21, ich lese den Abschluss des Verses, ich werde eben in Jerusalem getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Das heißt, da hat Jesus schon gesagt, dass er sterben und auferstehen wird. Zweitens, Matthäus 17, Vers 23, und sie werden ihn töten und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Und dann ein drittes Mal in Matthäus 20, Vers 19, und da spricht er sogar von der Geißelung, von der Kreuzigung, und am dritten Tag wird er auferstehen. Ich frage mich, was die Jünger gehört haben. Sie haben vielleicht gedacht, oh, jetzt redet Jesus wieder über irgendwas, was wir nicht so richtig verstehen, und haben vielleicht einfach nur stehen lassen. Aber nicht nur das, sondern auch im Alten Testament gibt es ganz eindeutige Prophezeiungen, dass Jesus, der Sohn Gottes, dass er auferstehen wird, dass er nicht einfach nur tot sein wird. Psalm 16, Vers 10. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und du wirst nicht zulassen, dass ein Getreuer die Verwesung sieht. Ja, ganz, ganz klares Vers auf Jesus hin. Jesaja 26, Vers 19. Aber deine Toten werden leben, auch mein Leichnam. Sie werden auferstehen. Ganz klarer Hinweis für die Auferstehung Jesu. Und dann hat Jesus sogar noch direkt zu Beginn seines Dienstes gesagt, brecht diesen Tempel in Jerusalem ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Das heißt, auch hier hat Jesus schon prophetisch von seiner Kreuzigung und dass er eben 3 Tage im Grab sein wird, gesprochen. Und wir lesen dann eben im Vers 22, als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hat. Das heißt, sie konnten anfangs damit nichts anfangen, aber als Jesus auferstanden war, dann war ihnen das auf jeden Fall klar. So, wir müssen ganz klar festhalten, die Jünger waren sehr gut vorbereitet. Sie hätten nicht verzagen müssen. Sie hätten sich auf das Wort Gottes und auf das, was Jesus gesagt hat, 100% verlassen können. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen ähnlich. Wir verharren in einer Gefangenschaft des Teufels, obwohl Jesus einen ganz anderen Plan für unser Leben hat. Ich möchte nochmal von einem Vers aus Johannes 10, Vers 10 lesen. Ja, so, wir haben ja das Motto Leben, Chai, auf Hebräisch. Und da schreibt Jesus, da schreibt die Bibel davon. Ja, und da sagt Jesus selber über sich, ich bin gekommen. Auf diese Erde ist Jesus gekommen. Auch heute ist Jesus da, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Also Jesus ist gekommen, um dir wirkliches, erfülltes Leben zu geben, voller Frieden, ja, wo du weißt, wow, das kann ich genießen. Das ist das Leben, das mir nur Jesus geben kann. Er ist es, der mein Herz ausfüllt. Er ist es, der mich aus jeder Gefangenschaft befreit. Aber vielleicht sitzt du hier und sagst, hey, Guido, das ist gut und schön, aber in meinem Leben sieht es komplett anders aus. Ich habe nicht dieses Leben im Überfluss, dieses Leben in Fülle. Und dann kann es sein, dass noch der erste Teil dieses Verses von Johannes 10, Vers 10 auf dich zutrifft. Und da heißt es, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Und dann geht es weiter eben, ich bin gekommen, damit sie das Leben und es im Überfluss haben. Und dieser Dieb, damit ist der Teufel gemeint. Und hier heißt es, er ist gekommen, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. Und vielleicht kannst du dich eher mit dem eben hier identifizieren, dass du denkst, wow, mir fehlt was. Ja. Aber ich möchte dich fragen, was würdest du heute tun, wenn hier ein Dieb wäre? Und der würde hier durch die Reihen gehen. Der würde deinen Rucksack mitnehmen. Der würde dir dein Handy klauen. Der würde dein Tablet mitnehmen und von dem anderen den Geldbeutel. Würdest du einfach nur zugucken und sagen, viel Spaß? Ja? Ich glaube, niemand von uns. Wir würden ihm hinterherrennen. Du würdest sagen, das gehört mir. Du würdest sagen, das ist der Dieb. Ergreift ihn. Ja. Vielleicht würdest du die Polizei rufen. Wir würden es nicht akzeptieren. Die Frage ist, warum akzeptieren wir das manchmal in unserem Glaubensleben? Was, eben wenn der Teufel mit Niedergeschlagenheit, Schwermut, Hoffnungs- oder Perspektivlosigkeit attackiert, wie verhalten wir uns dann? Was, wenn er kommt und versucht, deine Familie zu zerstören? Mit Krankheit oder mit finanzieller Not? Lässt du das über dich ergehen? Schließt du dich ein wie die Jünger und gibst auf? Oder vertraust du auf die Auferstehungskraft Jesu, die Lazarus vom Tod auferweckt hat und die Jesus selber vom Tod auferweckt hat? Und wisst ihr, was bei den Jüngern passiert ist, ist, dass sie die Auferstehungskraft Jesu ganz persönlich erlebt haben. Sie kamen an, ich nenne es einfach mal the point of resurrection, ja, an den Punkt der Auferstehung. Und ich möchte dir drei Punkte geben, ja, die uns aus dieser Gefangenschaft heraus in ein erfülltes Leben mit Jesus hineinbringen. Aus diesem fürchterlichen Zustand der Seele heraus in einen genialen Zustand des Geistes hinein. Und was ist da passiert? So, das allererste ist, dass sie einfach Jesus begegnet sind. Jesus, eine Begegnung mit Jesus, eine persönliche Begegnung mit Jesus verändert dein Leben für immer. Er offenbarte sich ihnen in aller Liebe. Er zeigte ihnen sogar seine Wundmale und sagte, schaut mal her, ich bin es wirklich. Wir lesen das in Johannes 20, Vers 20. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Und da heißt es, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Und selbst dem Thomas offenbart sich Jesus und sagt, guck mal, Thomas, hier sind die Wundmale, du kannst deine Hand reinlegen. Und auch er wurde mit dieser Begegnung von Jesus für immer verändert. Die Jünger wurden froh, sie wurden voll Freude erfüllt. Freude kam in ihr Leben. Jetzt machte alles wieder Sinn. Ihr Glaube, all das, auf was sie ihr Leben ausgerichtet hatten. Und er machte sie wirklich frei. Und ich möchte sagen, du brauchst eine Begegnung mit Jesus. Eine Begegnung mit dem lebendigen Jesus verändert dein Leben. Und ich kann dir sagen, ich war selber in so einem Gefängnis von Isolation, von Menschenfurcht, von Minderwertigkeit. Aber in dem ist mir schon in jungen Jahren Jesus begegnet. Und er hat auch mich aus diesem Gefängnis herausgeholt und hat mir wirkliches neues Leben gegeben. Und ihr Lieben, dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Er hat den Weg zum himmlischen Vater freigemacht. Und der zweite Schritt, um an diesen Point of Resurrection zu kommen, ist, sie glaubten Jesus. Sie glaubten. Sie fingen an zu glauben. Und als der Thomas dem Jesus begegnet ist, fängt Jesus an, ihn zu lehren und ihm eine Lektion mitzugeben. Und das lesen wir in Johannes 20, Vers 28, und da heißt es, und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Das war die eindeutige Aussage, dass er die Auferstehung und die an Jesus glaubt. Das war seine Entscheidung. Jesus, du bist mein Herr, du bist mein Gott. Und dann sagt Jesus zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast, aber glückselig sind die, die nicht sehen, aber dennoch glauben. Und ich glaube, das ist auch unsere Herausforderung, dass wir Jesus glauben, auch wenn wir Dinge vielleicht noch nicht ganz konkret sehen, noch nicht vor Augen haben. Aber das ist eine ganz wichtige Lektion. Und diese Lektion, die zieht sich durch das komplette Johannesevangelium. Wir lesen im Johannesevangelium, das sind Menschen, die glauben, weil Jesus Wunder getan hat. Ja, weil eben Kranke gesund worden sind oder weil Zeichen und Wunder passiert sind. Und dann heißt es, aufgrund dieser Wunder glaubten viele. Und an anderer Stelle lesen wir, sie glaubten dem, was Jesus gesagt hat. Und wenn wir auf das Wort Gottes uns vertrauen und dem glauben, was dort geschrieben steht, dann glauben wir nicht auf das Sichtbare, sondern dann hat unser Glaube ein festes Fundament in dem Wort Gottes und ist unerschütterlich. Und das Letzte, das Dritte, ist etwas, was, glaube ich, das Allerwichtigste war, was Jesus getan hat. Was Jesus den Jüngern getan hat, dass sie aus diesem Gefängnis von Hoffnungslosigkeit, von Perspektivlosigkeit herausgekommen ist. Und es ist eigentlich was ganz, ganz Einfaches, ja, was nicht spektakuläres, aber was mega powerfules. Und das lesen wir in Johannes 20, Vers 22. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Jesus gibt ihnen eine Ausrüstung mit. Jesus haucht sie an, wie der Vater im Himmel bei der Schöpfung Adam angehaucht hat und das Leben in ihn hineingehaucht hat. Genauso haucht Jesus dieses wirkliche Leben, das ewige Leben und auch das Leben im Überfluss in den Geist der Jünger. Und ich kann mir vorstellen, da sind restlos alle Ketten von ihnen abgefallen. Da kamen sie von einem geistlich toten Zustand in dieses wirkliche Leben, in das Leben des Überflusses hinein. Dabei ist jede Kette von Gefangenschaft von ihnen losgekommen. Jesus hat sie freigemacht und genauso auch ausgerüstet. Und ihr Lieben, das passiert. Jesus macht frei. Wir haben heute hier schon viele Zeugnisse gehört. Ich möchte noch eins hinterherbringen. Wir hatten mal jemand hier im Gottesdienst, der kam zum allerersten Mal. Und er war verzweifelt, weil er schon 20 Jahre Alkoholiker war. Und er ist hier nach vorne gekommen. Viele kennen ihn. Helmut hieß er. Und er hat Jesus in sein Leben eingeladen. Und er hat auf ihn vertraut, auf die Kraft der Auferstehung. Und er hat uns immer wieder erzählt, mit dem einen Gebet, dass Jesus in seinem Leben kam, ist er ihm begegnet. Und alle Ketten sind von ihm abgefallen und er war von diesem Tag an frei von Alkohol. Jesus hat ihn dann später als Missionar gebraucht in Ueckermünde in Norddeutschland. Und das macht Jesus, wenn wir ihm begegnen, wenn wir ihm glauben und wenn die Kraft des Heiligen Geistes in unser Leben hineinkommt. Und von dieser Kraft erzählt auch Paulus in dem Epheserbrief. Und damit möchte ich schließen. In Epheser 1, Vers 18 bis 20 lesen wir: Eröffnet euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, und jetzt überspringe ich ein paar Worte, mit was für einer überwältigt großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Ja. Also Paulus schwärmt richtig von dieser überwältigt großen Kraft, mit der er an jedem, der glaubt, am Werk ist. Und dann sagt er weiter, das ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Das heißt, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die steht für uns heute zur Verfügung. Die steht für dich heute zur Verfügung. Und ich weiß nicht, wie es dir heute geht, womit du gefangen bist, wo Finsternis in deinem Leben ist. Jesus ist hier und er möchte dich befreien. Ich möchte dir sagen, lass dich nicht länger vom Teufel beklauen. Jesus ist hier, der dir neues Leben gibt. Und es ist jetzt eine Zeit der Fülle, der Freude und des Friedens von Jesus zu ergreifen, zu sagen, ja, Jesus, ich danke dir, dass das für mich gilt. Amen. Amen.